Liebe Schaltis, wir sind etwas später. Das liegt daran, dass Nick krank war. Aber wir haben uns einfach eine richtig tolle Folge ausgesucht. Wir werden nämlich über unsere größten Job-Fails reden. Gar nicht so im negativen Sinne, sondern eher so ein bisschen auf lustig. Ich weiß ungefähr, was bei Nick kommt und ich weiß, was bei mir kommt. Das wird crazy. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Niki Wiki, ich muss von dir wissen, wie geht es dir?
Es geht mir deutlich besser. Oh. Also nachdem ich bei minus 100 Energielevel war, würde ich doch sagen, dass ich langsam wieder normal essen und mich tagsüber auch ein bisschen bewegen kann.
Mach mal so ein bisschen so einen Zeitstrahl bitte, wie es dir ging und was da los war.
Ja, also der Zeitstrahl begann mit einem Kotzstrahl.
Also immerhin war es nur einer.
Nee, also eigentlich waren es konkret mehrere. Und zwar, wir nehmen ja jetzt am Freitagmorgen auf. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag, Montag wollten wir uns eigentlich treffen, du und ich, ging es bei mir aber sowas von los, dass mir schlecht wurde. Ich dachte erst, ich hätte mich überfressen, weil am Vortag waren wir brunchen und dann danach noch Käsekuchen gegessen und abends nochmal was reingedrückt von den Resten. Und das ist mir im Sommerurlaub schon mal passiert, ganz peinlich, dass ich einfach so viel gegessen habe. Kannst du dich erinnern? Das waren die italienischen Muscheln, die sogenannten Kotze. Die heißen wirklich so. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, bist du peinlich, ey. Weißt du, andere verhalten sich wie Teenies und saufen sich am Wochenende die Hucke voll und ich bin einfach so ein Opfer, dass ich mich voll esse, dass mir schlecht wird. Aber offensichtlich war es doch irgendein Virus, den ich mir eingehandelt habe. Habe dann in der Nacht 19 Kilo verloren und den nächsten Tag über gepennt. Und das Dramatische war, dass dann ja 2 Stunden, nachdem ich irgendwie nachts die Toilette aufgesucht habe, es bei unserer Tochter losgegangen ist. Die hat also wirklich gleichzeitig mit mir Magen-Darm gehabt. Also stand ich mit zittrigen Beinen im Raum und war so zwischendrin, ob ich jetzt mich selber versorge. Und gleichzeitig habe ich mit meiner Frau mich noch um unsere Tochter gekümmert, die ja, mitten in der Nacht sich mehrmals übergeben hat. Es war wirklich heftig. Ja, und dann, ich mache es ein bisschen kürzer, habe ich den nächsten Tag komplett mit ihr im Bett verbracht. Bei ihr wurde es dann besser, bei mir langsam und 2 Tage später hat es dann unseren Sohn erwischt, der gedacht hat, eigentlich unfair. Der sagt ja immer, das ist unfair, wie nur die. Ja, und dann hat er gedacht, er fängt auch nochmal an mit der Geschichte und ja, jetzt lichtet sich langsam das Krankenlager, es geht langsam bergauf, 5 Tage später, aber reicht auch für diese Woche.
Aber also, du klingst sehr viel fitter, muss ich sagen. Du klingst ehrlich gesagt sehr normal sogar, wenn man mal so genau hinhört. Also du hast offensichtlich keine zune Nase, keinen Husten oder sowas, oder?
Ah, okay, mal gucken, ob das noch kommt, weil Erkältung ist schon auch noch mit dabei. Kann sein, dass ich mal ein bisschen husten muss, aber ich bin halt auch einfach unter Adrenalin. Ich freue mich mal wieder, was Normales zu besprechen und nicht nur fragen, wie geht's dir, was macht dein Bauch, möchtest du noch einen Tee? Das putscht mich gerade so ein bisschen hoch.
Du bist ja auch der einzige Mensch, der sagt, ich habe lieber so eine Magen-Darm-Geschichte, weil die ist nach 3 Tagen meistens wieder weg, als halt mal so eine Grippe.
Ja, wobei ich ja auch selbstkritisch bin und auch mich hinterfrage und dazu gehört, dass Magen-Darm deutlich abgerutscht ist in der Rangliste meiner beliebtesten Krankheiten, weil ich habe das irgendwie leichter in Erinnerung. Also
okay, du hast so ein krasses Kurzzeitgedächtnis. Das macht auch vieles leichter.
Ja, auf jeden Fall. Das ist total gut. Ich habe mir vielleicht auch ein paar Gehirnzellen rausgespuckt in den blauen Eimer. Ja, also ich dachte halt, das ist schnell vorbei, das ist meistens eine fiese Nacht, dann jammert man ein bisschen rum, darf dann Cola trinken am nächsten Tag und ein paar Salzstangen im Bett knabbern, aber dass die Kinder das hatten, das hat es natürlich schon erschwert, weil die können logischerweise nicht so perfekt damit umgehen. Ich meine, wer kann das schon? Sie haben es toll gemacht, aber ich glaube, wir haben jetzt in 5 Tagen 14 Maschinen Wäsche gewaschen.
Oh Gott, ja.
Also es läuft nonstop.
Oh, das ist, ja, ich, also für mich ist das ja wirklich der absolute Endgegner, muss ich sagen. Also so eine Brecherei kann ich überhaupt nicht haben. Ich kann schon fast nicht darüber sprechen, weil mir direkt schlecht wird. Und
Entschuldigung.
Ja, man muss ja, ich bin ja erwachsen. Ja, also ich muss ja auch, als Erwachsener musste auch über sowas reden können. Und das gehört ja auch dazu. Wenn man jetzt so ein Ranking machen würde, ja, so ein Krankheitsranking, sagen wir mal eine Top 3 von den Dingen, die okay sind. Also mal so umgedreht, nicht so das Schlimmste, sondern von den Sachen, die okay sind. Was wäre das bei dir?
Also für mich jetzt oder für die Kinder?
Na, da du mit beidem umgehen musst, kannst du alles zusammenwerfen in einen Topf.
Ja, also ich überlege gerade, ob ich Scharlach vielleicht ziemlich auf die vorderen Plätze setze.
Okay.
Weil das klingt super fies, aber wir hatten das dreimal, also die Kinder, und ist eigentlich nur ein bisschen mit so Jucken und Abgeschlagenheit einhergegangen.
Und ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen, muss man natürlich auch sagen.
Ja,
ne?
Ja,
aber wenn du halt die Erfahrung gemacht hast, dann ist es okay. Und das Gute war, ich erinnere mich, weil das hatten deine Kinder während unserer, ich glaube, allerersten Live-Show. Und ich hatte panische Angst, dass ich mich quasi über Bande auch anstecke, weil du gekommen bist und mir dann hier Handschlag gegeben hast und wolltest dann die ganze Zeit so drücken und so. Und ich habe ja 15 Meter Abstand zu dir gehalten. Ich habe sogar extra bei der Live-Show, müsst ihr euch vorstellen, wir hatten eine Bühne und wir hatten zwei Stühle, auf denen wir saßen, und dann gab es das Publikum. Und ich habe extra gesagt, lass die Stühle noch ein bisschen weiter auseinanderstellen und nicht direkt nebeneinander, damit das nicht. Ich wusste ja nicht, wie das durch die Luft so hüpfen kann, dieses Scharlach. Also turns out, du hattest das nicht und ich auch nicht. Das war ja schon mal gut.
Genau. Ja, ich möchte noch dazu sagen, also durch das Antibiotikum geht's schnell weg, aber ist natürlich auch ein Hammer, also auch ein negativer Hammer, ne? Das Immunsystem so runterzuschrauben. Insofern bin ich da ein bisschen hin und her gerissen, aber es geht recht schnell weg.
Okay, pass auf, wir bleiben bei Platz 1, und das ist für dich Scharlach. Es muss ja auch eine ernsthafte Geschichte sein, weil wir nehmen das Ganze ja auch ernst. Und ich finde Bindehautentzündung, vielleicht auch, weil ich da nicht die ganz schlimmen Erfahrungen gemacht habe, aber eine Bindehautentzündung bei den Kindern bei uns und auch bei mir, ich hatte das auch, und bei meinem Papa hat das auch dann. Also es ist sehr, sehr ansteckend offensichtlich, aber durch die Tropfen, die du blöderweise sehr lange nehmen musst, hatte man das relativ schnell unter Kontrolle wieder. Habe ich so in Erinnerung. Hatten es, glaube ich, zwei oder dreimal. Bindehautentzündung fand ich, also wenn das an der Kita-Tür steht, dann kriege ich keinen Schauer, sagen wir es so.
Das ist doch gut. Siehst du, sehr gut. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Und zwar, kennst du das, wenn du das erste Mal nach so einer Krankheit, jetzt bei mir nach 4 Tagen wieder draußen bist, dass du dann so um dich guckst und alles aufsaugst und schaust, ob sich was verändert hat?
Ja, klar. Absolut. Du gehst raus und denkst so, Gott, war ich lang nicht draußen. Guck mal hier, es fühlt sich wirklich anders an. Auch die Luft, weil du bist ja die ganze Zeit nur in deinem stickigen Schlafzimmer, und die Luft draußen, die fühlt sich so viel frischer und gesünder an. Ich finde, das ist wirklich so, du gehst raus und fühlst dich plötzlich, ja, wie als würdest du mit jeder Sekunde merken, wie sich so diese Akkus wieder aufsaugen. Meistens ist es dann so, wenn du heimkommst, dass du total kaputt bist wieder, aber das schiebst du ja wieder auf die Luft zu Hause und nicht darauf, dass du das erste Mal seit einer Woche gelaufen bist.
Ja, bei uns ist so eine Baustelle vor der Tür, und da habe ich schon gedacht, so fast aufgeregt, wie ein Kind. Mal gucken, was bei der Baustelle heute Neues ist.
Hast du den Stuhl mitgenommen, hast dich hingesetzt?
Das habe ich nicht geschafft, aber so im Vorbeifahren mit dem Auto, wir waren gestern noch im Supermarkt, also haben noch Getränke gekauft, und ja, hat sich nichts geändert an der Baustelle. Sind nicht weitergekommen.
Baustellen in Deutschland, dann, da ändert sich erstmal lange nichts, muss man ja sagen.
Genau. Und dann waren wir im Supermarkt und ich war kurz davor, die Kassiererin zu grüßen, nach dem Motto, yo, ich bin wieder da, habt ihr mich vermisst?
Für die hat sich gar nichts geändert, weil du gehst ja nicht häufiger als einmal die Woche einkaufen wahrscheinlich.
Nee, auf keinen Fall.
Oder seid ihr so jeden Tag Einkäufer? Gibt's ja auch.
Ja, also schon eher täglich Einkäufer, weil dann doch irgendwie was fehlt oder zumindest so Kleinigkeiten fehlen. Und wir haben hier so einen Chaos-Rewe, den suchen wir sehr ungern auf, weil, also wirklich spektakulär. Dieser Rewe ist so schlecht organisiert im Vergleich zu allen anderen Supermärkten. Also du suchst immer das Produkt, dann stehen ständig die Gänge voll mit so Nachfüllwägen.
Okay.
Die Kassen sind generell übervoll und der Pfandautomat ist immer defekt. Also das ist Wahnsinn. Und zudem sind wir halt hin, weil auch mein Sohn war ja gestern noch kaputt. Wir wollten nicht so weit fahren, nur Getränke holen. Hat zum Glück geklappt diesmal, die Pfandrückgabe. Aber an der Kasse hat die Kassiererin einen Fehler gemacht. Und normalerweise wäre ich so genervt gewesen. Aber ich habe gemerkt, ich bin irgendwie ein Menschenfreund geworden in dieser Abwesenheit. Zumindest an diesem einen Tag. Weil, ich will kurz erzählen, was sie gemacht hat. Ich habe meinen Pfandbon, 13,50 Euro, zu den 3 Artikeln aufs Kassenband gelegt. Ja.
Aha.
Und dann habe ich danach bezahlt. Die Kinder haben mir irgendwie das Ohr abgekaut. Deswegen habe ich die Rechnung nicht kontrolliert. Einfach bezahlt mit dem Handy. Und dann war der nächste nach mir dran. Hat sie gesagt, war der Pfandbon von Ihnen? Ich so, ja, wieso haben Sie den nicht abgezogen? Oh nee, das habe ich jetzt bei dem Mann nach Ihnen abgezogen. Und sie war überfordert, weil sie konnte jetzt das nicht mir ausbezahlen, hat es schon von dem Mann kassiert und dann hat die Diskussion angefangen, soll ich hol den Manager, und die 12 Leute hinten dran an der Kasse waren schon genervt, so oh nee ey, und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass ja der Mann nach mir, der mein Pfandgeld weniger bezahlen musste auf seiner Rechnung, könnte ja mir bar bezahlen. Ach. Verstehst du?
Gott.
So, und der hatte aber nicht 13,60 Euro dabei, sondern nur 12 Euro in seinem Geldbeutel. Hatte so einen Zehner und ein paar Münzen. Und dann habe ich so gesagt, ah ja, komm, passt, machen wir es so. Und alle danach in der Schlange so, ah, geil.
Er hat das Problem gelöst.
Ja, und ich habe mich ein bisschen cool gefühlt. So, auch überlegt, ob ich diese 1,60 Euro nicht noch irgendwie verlange. Vielleicht noch mit ihm zu seinem Einkaufswagen gehe, um da den Euro rauszuholen. Aber dann habe ich gedacht, komm, fuck it. Ich bin ein Menschenfreund. Ich bin froh, mal wieder draußen zu sein. Auf den Euro kann ich verzichten. Und alle anderen waren 2 Minuten früher fertig mit Einkaufen.
Kopfnick,
oder?
Was Krankheit mit dir macht, du wirst so richtig zu so einem, ja, fast Wohltäter, möchte ich sagen. Du bist wie St. Martin, du teilst den Mantel, weißt du? Du denkst an die anderen auch. Das finde ich richtig gut. Wie ist denn, weil du angesprochen hast, ihr habt einen unaufgeräumten oder unordentlichen Rewe, nervig und so. Wie wichtig ist es dir, dass der Supermarkt schön ist?
Der muss nicht besonders schön sein. Also wenn er so richtig klebrig ist, ist es natürlich nicht schön. Oder wenn die Leute unangenehm sind, die dort rumlaufen. Aber ich brauche jetzt keinen schicken, hellen, modernen, stylischen Supermarkt. Das ist mir eigentlich egal.
Es gibt ja so ein Ranking. Ja, also kennst du Netto zum Beispiel? Warst du mal im Netto?
Klar.
Netto ist ja immer so, schon so ein bisschen ramschig. Ne? Also das ist auch nicht schön präsentiert. Das ist für mich so die unterste Riege eigentlich von dem Einkaufserlebnis, sage ich mal. Dann gibt's Lidl. Lidl finde ich wirklich, es hat irgendwie gar kein Flair. Weiß ich nicht. Gar nicht.
Mhm.
Aldi hat sich gemacht mittlerweile, ist so irgendwo in der Mitte. Das ist nicht mehr ganz Billo so, weißt du? Die haben irgendwie auch nach der Lichtfarbe geguckt. Das ist nicht mehr einfach so weißes Neonlicht, sondern so ein bisschen wärmer. Dann haben diese Backbereich und sowas. Das ist alles ein bisschen netter. Edeka und Rewe sind für mich schon so Premium-mäßig. Und meine Eltern haben mir jetzt letztens erzählt von dem Globus in Bauschheim. Rüsselsheim, Bauschheim, da müsst ihr mal hin, haben sie gesagt. Und ich habe tatsächlich gegoogelt, wie das dort aussieht. Das ist ein riesiges, riesig mit 5i. Ein riesiges Einkaufszentrum, ein unfassbar großer Komplex. Und meine Eltern haben dann so erzählt, ja, wenn du da einkaufen gehst, da sind die Gänge, das ist auch nicht so eng gestellt. Das ist alles so ein bisschen schöner. Da kannst du mit 10 Einkaufswagen zwischen den Gängen herfahren. Und manchmal ist das ja schon nervig. Aber ich frage mich, ob ich das brauche, weil das heißt ja auch, dass du ewig lang laufen musst, weißt du? Und das stresst mich ja schon auch. Also irgendwas dazwischen wäre gut.
Genau, und ich habe noch 2 andere Punkte, die dann immer in meinem Kopf rumschwirren. Erstens, es muss auch teurer sein, wenn das ganze Ding so super modern und spektakulär dorthin gepflanzt wurde. Also Globus gehe ich gerne einkaufen, aber ist auch echt teuer. Und ich hasse auch so Riesenmärkte, weil da einfach, da brauchst du so lange bei der Auswahl. Du willst nur eine Tomatensoße kaufen und dann kannst du halt von bosnischen über griechischen bis zu türkisch-italienischen Soßen auch alles auswählen. Und das muss halt auch nicht immer sein. Das finde ich ein bisschen ein Overdose dann.
Wir kommen zu unseren Scheiternfällen, zu unseren ganz persönlichen Scheiternfällen, zu unseren Job-Fails. Was wäre eigentlich das deutsche Wort für Fail? Scheitern? Ist ja. Job, zu unseren Job-Scheiterns.
Ja, oder Pannen, weil das sind ja jetzt nicht so massive Scheitern. Scheitern ist ja irgendwie so endgültiger und wir haben eher, uns sind einfach sehr viele Missgeschicke eingefallen.
Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, muss ich sagen. Also man muss sich ja da auch so ein bisschen sortieren. Und also kann ja nicht alles erzählen. Fällt dann auch irgendwann schlecht auf dich zurück. Was hast du mitgebracht?
Ich habe verschiedene Sachen mitgebracht. Also wenn es euch zu viel ist, schreibt einfach einen Kommentar. Ach so, geht ja gar nicht. Da machen wir einfach ewig.
Doch, man kann einen Kommentar schreiben.
Ja, okay, aber kann uns gerade live keiner bremsen. War ein schlechter Gag, tut mir leid. Möchtest du die halbe Pobacke-Geschichte hören, die Festplattengeschichte oder die Senioren-Fahrradgeschichte?
Die Senioren-Fahrradgeschichte meine ich schon zu kennen, deswegen, ich bin immer für Nacktheit. Halbe Pobacken.
Nee, also dann habe ich vielleicht deine Erwartungen falsch geweckt oder du denkst bei Pobacke automatisch an nackt, aber die war nicht nackt, die Pobacke. Trotzdem ist es eine Geschichte.
Wer denkt denn bei Pobacke an was anderes als an nackt?
Ich erzähle dir die Geschichte, okay? Ja. Ich habe während meines Studiums ein Praktikum bei Sport 1 gemacht in München, also dieser Sportsender. Für
die waren doch damals noch DSF bestimmt.
Nee, zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wollte erst dort arbeiten, als es noch die sexy Sportclips gab, aber da haben sie mich nicht genommen. Spaß.
Du wolltest sexy Sportclip sein.
Ja, genau. Sexy Sportnik.
Und jetzt kommen wir zur halben Pobacke.
Ganz genau. Nee, also pass auf, ich habe ja Sportjournalismus studiert und am Anfang hatte ich dort ein bisschen online mitgearbeitet und habe so ja halt für die Homepage ein paar Artikel geschrieben und dann habe ich beim Fernsehen ein Praktikum gemacht, also in dem Sport 1 Fernsehbereich und war dort zuständig für den Bereich Handball und Sports, also sozusagen alles, was nicht mit Fußball zu tun hatte. Kleiner Seitenstrang. Gott, war das übertrieben viel Arbeit. Also wirklich, wie ich da als Praktikant rangenommen wurde, so nah am Burnout war ich danach nie wieder.
Okay.
Jedenfalls gab es eine Geschichte, die erst sehr schön klang, aber dann doch ein bisschen enttäuschend war. Und zwar, ich bin ja ein großer Basketball-Fan und habe selber immer Basketball gespielt. Und dann hat ein Spiel stattgefunden in Bamberg, absolute Basketball-Hochburg, was so eine Stunde weg ist von München und Sport 1 hat es übertragen. Und ich hatte das dann irgendwie mal so gedroppt bei den Vorgesetzten und gesagt, oh, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit mal zuzugucken? Hier Bamberg, die Arena, ist wirklich mega krasse Stimmung. Also das kannst du mit manchen Bundesliga-Stadien nicht vergleichen. Das ist die,
ich war
die
da lauteste. Schon.
Ehrlich?
Ja klar.
Ich war stimmt, deine Frau war doch in Bamberg, oder?
Dort die hat da studiert, gearbeitet, genau.
Oder studiert.
Ja. Die hat da studiert und ich habe ein Spiel von der Nationalmannschaft gesehen mit Dirk Nowitzki damals noch.
Geil. Mega. Ich glaube trotzdem, dass es nicht so laut ist, wie wenn die Brose Baskets dort spielen.
Das kann sein, ja.
Ja, aber ja, ging auf jeden Fall ab. War, glaube ich, sogar ein Playoff-Spiel damals. Und dann haben die gesagt, naja, okay, so einfach hinschicken können wir nicht. Aber dann mach doch Folgendes, brenn doch diesen einen Trailer auf DVD und bring das dann vor Ort zu diesem Übertragungsmobil. Das heißt, in der Vorberichterstattung wurde halt irgendwie so ein Clip eingespielt. Man kennt es, ja. Und ich glaube sogar, dass ich den geschnitten habe oder beteiligt war. Und dann sollte ich den dorthin bringen, damit die den dann in der Vorberichterstattung abspielen können. Und dann bin ich da hingebreddert, ganz stolz. Und meine Freundin, die heute meine Frau ist, ist mit dabei gewesen, weil auch Basketballfan und zu dem Zeitpunkt bei mir in München. Und dann bin ich dorthin gefahren und habe ewig lang dieses Produktionsmobil gesucht. Also wirklich dumm, weil das sind riesige Trucks, die da auf den Parkplätzen stehen. Das kann man schon finden, aber ich kannte halt diese Halle nicht. Ja, gibt es so ab. Und dann hat sich rausgestellt, dass die halt falsch gebrannt war, die DVD, da war nichts drauf.
Du hast die falsch gebrannt.
Ich habe die falsch gebrannt, ja, ganz genau. Habe ich also verkackt. Da waren die sehr enttäuscht von mir und haben mich auch dann nicht mehr so ganz wohlwollend unterstützt bei meinem weiteren Erlebnis in der Halle in Bamberg. Die haben es dann irgendwie hinbekommen, das zuzuspielen, diesen Trailer. Also das ging jetzt technisch dann schon. Nur ich bin dann halt so in der Halle rumgeirrt und wusste nicht, wo ich jetzt dazu gucken kann. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja komm, wenn ich bei Sport 1 arbeite, dann habe ich doch bestimmt einen Platz auf den Presseplätzen. Und habe mich dann hinterm Korb, also wirklich Premium-Seat, hinterm Korb waren halt so vereinzelte Stühle, ja, so ohne Tisch oder sowas, halt einfach, doch, es waren kleine Tische sogar dabei, einzelne Stühle und da war noch einer frei. So, meine Frau und ich waren aber zu zweit. Also, uns fiel nichts anderes ein, es war schon kurz vor Tip-Off, also haben wir uns zu zweit, jeder mit einer Pobacke, auf diesen Stuhl gesetzt. Mhm. Und es war so, dass wir wirklich, es war wirklich ungemütlich. Und es sah auch dumm aus. Es war hardcore peinlich, so halb wie bei Reise nach Jerusalem, wenn du dich so kurz auf den Stuhl quetschst, dort zu sitzen. Und ich habe wirklich die Blicke gespürt von allen Seiten, von rechts, von links, von hinten. Ich hatte keinen Laptop dabei, ich hatte keinen Stift dabei, nix. Wir waren obviously keine Journalisten. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren wir sogar auch kurz im Fernsehen, wie so siamesische Zwillinge.
Ja gut, ihr wart ja auch direkt hinterm Korb, ihr wart wahrscheinlich ziemlich häufig im Fernsehen.
Ja, aber wir wussten einfach nicht wohin, es war gar nicht so, dass ich jetzt unbedingt da sitzen wollte, sondern ich war nur so ein bisschen hilflos, weißt du, wenn du so in so einer großen Situation bist und weißt nicht, wo kann ich denn da hin, was mache ich denn, wie ist denn das als Pressevertreter und als Praktikant, so wie läuft denn das hier, werde ich da rausgeschmissen? Ja, wir wurden rausgeschmissen.
Quatsch.
Also doch, da kam dann tatsächlich ein Vereins- oder Hallenmitarbeiter, der die Situation gescannt hat und ja, das war anscheinend so offensichtlich und unangebracht, dass wir dort zu zweit uns diesen Stuhl geteilt haben. Wir hätten eigentlich auch auf dem Schoß sitzen können, so datemäßig, weißt du, so gekuschelt.
Mann.
Und dann haben die gesagt, tut mir leid, also das ist ein Platz für Journalisten. Seid ihr Journalisten? Und ich so direkt nein, einfach zugegeben.
Warum nein? Du hast ja zumindest ein Praktikum gemacht. Also so ganz abwegig war es ja nicht.
Ja, aber was soll dann meine Freundin sagen? Ja, also und sie ist meine Freundin.
Mein Plus eins.
Ist mein Plus one, genau. Und dann haben die uns dort verscheucht und wir haben so ganz peinlich berührt, mit Kopf gesenkt, sind wir dort weggegangen und haben dann den Rest vom Spiel so aus den Katakomben beobachtet und haben quasi von da immer nur so den Mittellinienstreifen gesehen und aber vom Spiel eigentlich wenig erlebt. Also wir haben keinen Korb gesehen. Das Coolste war noch, dass die Spieler an uns vorbeigegangen sind.
Aber ihr musstet zumindest nicht die Halle verlassen oder sowas. So klang das gerade.
Nee, das zum Glück nicht. Wir haben uns dann über einen Hintereingang und so wieder rangepirscht und haben dann noch ein bisschen die Atmosphäre mitbekommen. Aber es war äußerst unangenehm.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber das war, ich sag mal, das kann passieren. Du warst jung und vielleicht noch so ein bisschen unerfahren. Und trotzdem natürlich auch, ich sag mal, überfordert mit der Situation, weil ich kenne das Gefühl, wenn du als Praktikant plötzlich beim Fernsehen arbeitest, du denkst, dir steht jetzt die Welt offen, du denkst, du bist jetzt Teil von diesem Ganzen und du dürftest irgendwie mehr als so der Normalo in Anführungsstrichen. Dabei ist das ja gar nicht so. Oder in vielen Fällen ist es nicht so.
Nee.
Aber da wird man so übermannt von den Gefühlen. Das kann passieren. Das also fühle ich sehr. Bisschen komisch, dass ihr euch wirklich da so auf den Stuhl gesetzt habt mit einer Pobacke. Das verstehe ich nicht ganz. Und warum ihr die Hose runtergezogen habt, damit ihr auf einer Pobacke seht. Ich bin ja immer noch auf diesem Gedanken, dass es nackt war, deswegen, also mit der Pobacke.
Ja, doch, haben wir gemacht, damit man nicht so runterrutscht, weißt du, mit der nackten Haut hat man ja mehr Haftung an so einem Stuhl.
Hast du, was waren die anderen, die ich will noch eine hören.
Okay, dann würde ich nochmal kurz die Nase putzen und dir dann die Geschichte mit dem falschen Tal erzählen. Auch auf die Gefahr hin, dass du vielleicht es irgendwann schon mal gehört hast, aber...
Ist das Fahrrad?
Ja. So, und die nächste Geschichte, die ich erlebt habe, die war anstrengend und unangenehm und mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Dazu muss ich kurz erklären, was für ein Ferienjob das war, den ich nach dem Abi gemacht habe, weil das ist nicht so der Durchschnittsjob. Für mich war der super geil, aber es war auch sehr anstrengend. Und zwar, ich war mehrfach in Frankreich unterwegs als Radreiseleiter für begleitete Senioren-Genusstouren. Bedeutet, das war ein kleines Unternehmen aus der Pfalz und die haben sich spezialisiert auf geführte Fahrradtouren in Frankreich. Und das waren überwiegend ältere Menschen, also so 50 plus, viele Rentner und Senioren auch dabei, die aber alle noch einigermaßen fit waren, sodass sie ein bisschen Fahrrad fahren konnten. Die haben sich dann bei dem Firmengelände in der Pfalz getroffen, war immer eine Gruppe von 20 Leuten und wir sind dann mit einem Reisebus gemeinsam und einem gigantischen Fahrradanhänger, wo 20 Fahrräder drauf waren, nach Frankreich gefahren. Jeder auf der Autobahn hat Fotos gemacht. Dieses Ding war, wie heißt das? Customized, also halt selber gebaut. Niemand hatte sowas, sonst siehst du ja immer einen Anhänger mit, keine Ahnung, 2 Fahrrädern oder 4, aber da waren wirklich 20 Fahrräder hintereinander sorgsam einsortiert in so Fahrradständern und da sind wir halt mit Tempo 90 nach Frankreich gefahren. Es gab immer einen sozusagen festangestellten Profi von diesem Unternehmen, der war Busfahrer und hat auch alles gewusst über diese Tour und es gab einen Abiturienten oder Studenten, das war dann ich, der als ja, Co-Reiseleiter mitgefahren ist. Und ich war dann dafür zuständig, dass ich zum einen im Bus mit Mikrofon saß, so wie ich jetzt hier mit Mikrofon sitze und den Leuten ein bisschen was über die Kultur erzählt habe. Also ohne Scheiß.
Guter Job.
Saugeiler Job. Ohne Mist. Das war wirklich der Job, der mir für meine Zukunft am allermeisten gebracht hat. Ja, also mit 18 Jahren vor 20 erwachsenen, erwartungsvollen, zahlenden Gästen, denen einen geilen Urlaub zu machen, das war hoch anspruchsvoll. Und dazu kommt, dass ich bei den meisten Touren auch jeweils zum ersten Mal war. Und das musste ich irgendwie kaschieren. Also wir sind nach Südfrankreich gefahren, haben eine Tour durch die Provence gemacht. Ich musste dort die Radtouren als Guide vorgeben und teilweise auch Stadtführungen machen, durch Aix-en-Provence zum Beispiel, richtig schöne Stadt, ohne vorher selbst da gewesen zu sein.
Und irgendeine Ahnung zu haben, was es da überhaupt gibt.
Ich hatte gar keinen Plan. Ich musste also vor 20 Leuten so tun, als wäre ich Experte und ich war vorher noch nie in Frankreich. Also ich war vielleicht mal im Elsass oder so, weil das nicht weit weg ist. Ja, ich kann jetzt auch nicht fließend Französisch. Ich konnte es ganz okay, weil ich es als Leistungskurs hatte. Ja, aber die Leute haben mich, die haben halt irgendwann gedacht, ich weiß so viel über das Land. Wir sind irgendwo im Feld gefahren und die haben mich gefragt, was für eine Pflanze wird da angebaut? Ist es Raps oder ist es Süßkartoffel oder irgendwas anderes?
Du hast einfach
anderes?
Irgendwas gesagt. 50-50 Chance. Raps. Safe und Raps. Du hast ja, ich fände es so geil, wenn du dir auch so eine andere Identität gegeben hättest. Weißt du, nicht, dass du Nick bist, sondern du bist Laurent. Du bist hier aufgewachsen. Oui, oui, genau. Ist Raps.
Ja, ist französischer Raps. Sieht ganz anders aus als deutscher Raps.
Oh, wäre das geil. Und auch mit so einer Baskenmütze auf und keiner hinterfragt. Genau. Weil sowas hinterfragst du ja nicht. Wenn du eine Reisetour machst, dann erwartest du, dass das Profis sind. Weißt
genau.
Du? Und,
richtig.
Du hinterfragst ja nicht, ob die Person gerade Ahnung hat oder nicht. Und wenn du so eine Frage stellst, dann wird die Antwort schon stimmen. Du sagst ja nicht, ist das Raps oder ist das, sind das Süßkartoffeln? Dann sagt die Person Raps und du sagst so, echt? Oh, glaube ich nicht. Das machst du ja nicht, sondern du sagst, ah ja, okay. Guckst das an und sagst, was, der Raps hier sieht anders aus.
So. Genau. Und das erzählst du dann zu Hause.
Das hat der Laurent erzählt.
Der Raps in Frankreich.
Der ist da aufgewachsen, der muss es wissen.
Genau. Oh, das war wirklich, also ich krieg jetzt noch so cringe Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also ich glaube, ich habe dort gelernt, ausweichend zu antworten.
Ja.
Also konkrete Antworten zu vermeiden. Immer so, ja, es könnte natürlich sein. Ne? Ich meine, vorhin haben wir zum Beispiel auch schon Mais gesehen. Also,
so. Einfach was anderes sagen. Genau. Ist das Raps oder ist das Süßkartoffeln? Naja, also ich wollte, weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Schmetterlinge hier sind blau.
Ja. das war echt krass. Ja, und auch diese Vorträge im Bus, ich habe mir da einfach so, also da
was ja, Wikipedia, ausgedacht.
So war es nicht, aber halt auswendig gelernt und dann immer so mit Spickzetteln und runtergeguckt. Und ich habe dann immer so gelernt, auf Zeit zu spielen, auch übrigens eine Methode, wenn du gerade nicht weiter weißt oder denkst, fuck, ich muss jetzt nochmal auf meine Unterlagen gucken, aber damit es nicht so peinlich wird, stelle ich eine Frage in den Raum.
Ach also so, ich dachte, du sagst jetzt, um Zeit zu gewinnen, hast du dann Aufzählungen gemacht und daher kommt es, dass du immer Aufzählungen machst.
Das könnte vielleicht sein. Das könnte sein. Ja, aber also, ja, weiß ich nicht. Aber also damals war ich definitiv auch nervöser, vor so Leuten zu reden, weil was natürlich cool war, die haben deutlich interessiert dazugehört. Also anders als heute bei so Videocalls, wenn allen so alles scheißegal ist. Gab sogar Leute, die haben mitgeschrieben. Und am Ende habe ich dann ein Quiz gemacht, wer am besten aufgepasst hat. Also ich habe es dann schon genossen. Und die Kollegen haben gesagt, ich hätte das auch ganz gut gemacht. Aber es war wirklich eine harte Schule. Lecco mio, als 18-Jähriger da so den souveränen Du zu geben und eine Gruppe zu guiden, das war schon heftig.
Boah, ich hinterfrag grad alles, ne? Ich hinterfrag grad, ob irgendein Tourguide überhaupt Ahnung hat von dem, was er spricht.
Also, ja,
also gerade so, wenn es jetzt ein größeres Unternehmen ist und nicht so eine Städtetour, wo du halt dann wirklich mit Locals rumläufst, ne? Aber wenn es halt ein größeres Unternehmen ist und die mehrere Sachen anbieten, das ist immer der gleiche Dude oder die gleiche Frau, die das macht, ja? Weil, also, boah, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du überall wirklich Experte bist. Das ist angelesen und das würde so viel erklären, warum jetzt zum Beispiel, ich meine, wir waren ja letztens auf so einer Kreuzfahrt, ja? Und die Frau, die uns durch Florenz geführt hat, die war so. Die war nicht souverän. Die hat das auch sehr kaschiert. Die hat souverän gespielt, aber du hast gemerkt, dass sie nicht souverän war. Und es würde einfach erklären, dass sie das erste Mal gemacht hat. Und dann tust du so, als wärst du total safe und sagst am Ende, du musst auch immer so, also meine Erfahrung, wenn ich das machen würde, ja, meine Erfahrung mit Tourguides ist, es wirkt dann souverän, wenn du davon sprichst, dass du es schon tausendmal gemacht hast. Also zum Beispiel, ihr seid heute eine deutsche Tour. Das ist super, weil mit Deutschen habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Die Deutschen sind immer pünktlich. Wenn wir sagen, wir gehen jetzt, habt jetzt 15 Minuten zur freien Verfügung, dann sind die Deutschen in 15 Minuten da. Das ist nicht mit allen Nationalitäten so. So, und dann wirkt es, wie als hättest du es schon tausendmal gemacht und würdest genau wissen und hinterfragst gar nicht mehr, was die Fakten sind drumherum.
Das, es ist richtig. Und also, da darf man schon auch kritischer sein. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass man, keine Ahnung, ein Vermögen ausgibt. Und das war schon auch ist ja auch cool, dass man eine Tour mit Infos bekommt. Aber ja, gerade bei so Saisonjobs oder auch bei, ja, also jungen Mitarbeitern ist es halt oft so, ja, Studentenjobs, Aushilfsjobs, Ferienjobs oder halt auch schlecht bezahlte Jobs, ist ja logisch, dass irgendwie der Wechsel häufiger ist,
ja.
Dass das keiner ist, der das 10 Jahre lang macht. Also das würde ich sagen, ist eher die Ausnahme.
Voll. Auf diesen Kreuzfahrten sind die Mitarbeiter für 6 Monate beschäftigt und die sind, das ist ihr erster Job. Woher sollen die wissen, was in Florenz da passiert. Das ist angelesen. Ja. Wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich klar. Na egal, wie auch sei. Okay, du hattest diese Tour.
So, das eine war halt, wie habe ich ja gerade schon gesagt, im Bus beim Essen immer so ein bisschen den Souveränen zu machen. Und das Highlight jeden Tag war eine Fahrradtour. Das heißt, wir wurden an irgendeinem Punkt rausgelassen. Vom Anhänger haben wir die ganzen Fahrräder geholt. Jeder ist auf die Fahrräder. Dann ist der Bus über die normalen Straßen zu dem nächsten Stopp gefahren und ich musste die Gruppe halt auf Fahrradwegen durch die Gegend führen. Und diese Touren, die waren wirklich exakt ausgearbeitet. Im Detail könnt ihr euch nicht vorstellen. Nicht so wie in Deutschland, fahr mal irgendwie den Karottenfahrradweg entlang. Dort gibt es auch nicht so ein Fahrradwegenetz wie hier. Sondern diese Touren, die waren halt so ausgelegt, dass man möglichst schön fährt, möglichst viele Highlights und Natur sieht und halt wirklich auch so kleinste Wege, die nicht beschildert sind. Einfach irgendwo in der schönen Pampa, sag ich mal. Und dafür hatte ich vorne auf meinem Fahrrad so ein Klemmbrett mit zwei Wäscheklammern und dort waren so DIN-A5-Blätter, die in so kleinen Glassichtfolien waren. Und für jede einzelne Strecke hatte ich halt dann, keine Ahnung, so 8 Zettel, die musste ich dann während der Fahrt immer so umblättern, wie so Notenblätter. Und dann stand nach der großen Eiche rechts an Haus Nummer 15 in Rue de la Garde links abbiegen neben dem roten Hydranten. Also ich musste mich wirklich brutal konzentrieren, um diese Strecken zu finden, weil Verfahren war nicht. Du konntest nicht mit Google Maps dir zurecht helfen, wenn du irgendwie dich verfahren hast, weil, keine Ahnung, wenn da ein Fluss ist, eine Brücke, ein Tal oder so, dann hast du halt verloren. Und der Bus kann dich auch nicht immer abholen. Dementsprechend kam es halt wirklich darauf an, dass ich den Weg richtig fahre, auch um den Zeitplan einzuhalten. Wir haben dann immer Picknick gemacht, hatten schon Abendessen reserviert, also es war wirklich brutal organisiert. Nur für die Gäste war es halt wie Leben in Frankreich, wie Gott in Frankreich. Da, also wirklich, ich will unbedingt nochmal diese ganzen Touren machen, weil das auch für mich so schön war dort. Mhm. Ja, irgendwann wurde ich halt souverän, hab dann meine Lieblingstouren 3-mal gemacht, die gingen so 10 Tage und dann wurde ich halt auch ein bisschen zu laissez-faire. Oh, man muss eigentlich noch mehr französische Wörter hier einfliegen lassen, oui, oui. Das passt bei der Geschichte. Und habe dann so meinen eigenen Stil gefunden. Ja, ich kann das alles ein bisschen lockerer angehen. Ja, ich bin ja hier Laurent, ich kenne mich ja aus in Frankreich. Das kenne ich wie meine Westentasche. So. Und habe dann auf eigene Faust an der einen Strecke gesagt, passt auf, ich pick mir 2 Leute raus, ihr fahrt vor. Es ist ganz simpel. Ihr könnt einfach dort vorne die nächste links abbiegen, einfach rollen lassen und dann komme ich nach. Ja? Ich habe jetzt nicht irgendwie geraucht, sondern ich habe einfach dann ein bisschen gechillt noch da oben, ein bisschen was am Handy gedaddelt und habe kurz die Ruhe genossen vor den Leuten. Weil das einfach, es war wirklich, ja, 18 Stunden am Tag verantwortlich sein. Hab da ein bisschen gechillt, hab so Nachrichten geschrieben, bin dann gemütlich losgefahren und fahr los und stelle fest, fuck. Oder auf Französisch, Mince alors.
Merde.
Merde. Und zwar, ich hatte denen ja gesagt, bieg die erste links ab, aber diese erste, die es da noch zusätzlich gab, hatte ich in meinem Kopf vergessen. Das heißt, sie hätten eigentlich die zweite links abbiegen müssen und sie sind alle die erste links abgebogen. Das war nicht einfach nur hier so Flachland, wie bei uns zwischen Frankfurt und Wiesbaden, sondern das war halt einfach eine richtige Abfahrt, ein schönes Tal, wo man rollen lässt. Und ich so, boah, damn, fuck, die fahren ins falsche Tal. Die kommen ganz woanders raus. Wie mache ich das? Ich habe wirklich den Stress des Todes bekommen, habe schon den Einlauf von meinem Kollegen im Kopf gehabt und die Wut von den ganzen Reisenden. Und tatsächlich musste ich dann dieses falsche Tal runterfetzen und alle 20 Leute überholen, um ihnen zu stecken. Leute, wir haben uns verfahren, wir müssen den Berg wieder hoch. So, das war eine Katastrophe, weil das waren keine E-Fahrräder und die Leute waren auch nicht Tour de France-Spezialisten, sondern Hobby-Fahrradfahrer. Manche waren wirklich wackelig auf diesen Fahrrädern und die Strecken waren so ausgelegt, dass die nicht besonders anstrengend sind. Also musste ich an denen vorbeifahren und denen quasi ins Ohr brüllen, wir sind falsch, fahrt nach oben, ich komme gleich. Und währenddessen musste ich zählen, damit ich auch alle 20 erreiche. Das bringt mir ja nichts, wenn ich 18 Leute überhole und denen sage, bitte umdrehen.
Ja.
Und der Herbert und die Maria sind dann unten im falschen Ort und keiner erreicht die. Wir hatten keine Handynummern von jedem, soweit ich weiß. Also bin ich da wie ein Gestörter diesen Berg runtergeheizt, hab gezählt, nach oben umdrehen, 17, 18, weiter, ich komm gleich. Ja, es tut mir leid, mein Fehler. Und alle angepisst, so was, das kann nicht sein. Bin dort hinterher und es war wirklich ganz schlimm. Dann habe ich denen teilweise noch geholfen beim Hochfahren. Und die haben natürlich geflucht, waren erschöpft, fix und fertig. Und meine Kollegin war auch ratlos, weil wir kamen 2,5 Stunden später an diesem Treffpunkt an, weil die alle erst nochmal diesen Berg hochfahren mussten. Und es war, oh Gott, das hat mir wirklich gezeigt, sei niemals überheblich. Sei und niemals zu laissez-faire.
Durftest du den Job danach nochmal machen?
Ja.
Na, immerhin.
Ohne Bezahlung.
Ein Scheitern mit einem guten Ausgang. Ich erzähle dir noch ganz schnell meine Scheiterngeschichte. Wir sind ja schon fast ein bisschen verplappert.
Entschuldigung.
Nee, alles gut, war geile Geschichten. Ich habe überlegt, was ich erzählen kann. Und ich kann die Geschichte erzählen von meinem allerersten richtigen Arbeitstag beim Hessischen Rundfunk. Also ich habe davor schon als so Videograf gearbeitet und pipapo, aber als ich beim Hessischen Rundfunk angefangen habe, habe ich angefangen in der Schreinerei. Und die Schreinerei, also war ein Studentenjob während meines Studiums. Ich habe ja Germanistik studiert. Und da habe ich angefangen in der Schreinerei, weil ich dachte, das könnte so der Einstieg sein. Und bin da
wenn man Germanistik studiert, ist ja Schreinerei naheliegend, oder?
Nee, aber es ist ja zumindest schon mal ein Medienunternehmen und du bist zu dem Zeitpunkt gar nicht so leicht da reingekommen und ich bin über Vitamin B in diese Schreinerei gekommen und der Job war auch ganz okay bezahlt und es hat einfach alles ganz gut gepasst so, ja. Es war was Regelmäßiges, es hat mir alles gut gefallen. So von den Rahmenbedingungen und am allerersten Tag, also Schreinerei heißt nicht, dass wir da viel gebaut haben, das haben die Schreiner auch gemacht, aber mein Job war hauptsächlich tragen. So kann man es runterbrechen. Mhm. Also die haben natürlich, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Studiosendung angefallen ist, zum Beispiel Heimspiel oder sowas oder Tatort, da haben die dafür Kulissen gebaut, aber irgendjemand muss diese Kulissen ja dann auch dahin räumen und das war meine Aufgabe. Und ganz bevorzugt habe ich am Wochenende gearbeitet, weil ich da eben nicht studieren musste, nicht an der Uni sein musste. Und damals hat der Hessische Rundfunk noch die Lottoziehung durchgeführt. Und zwar im Main Tower in Frankfurt. Das war eine Live-Sendung, natürlich eine Live-Sendung, muss ja, weil diese Lottoziehung, da ist ja dann auch immer wirklich jemand von Lotto da und wird überprüft und bla 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 bla. Und meine Aufgabe war es, im Main Tower die Lottomaschinen aus dem Keller zu holen, die mit dem Aufzug nach oben zu fahren und sie an den Platz zu stellen, damit dann später bei der Fernsehübertragung diese Lottozahlen gezogen werden konnten. Also ich war tatsächlich mit den Lottomaschinen komplett alleine. Also wenn einer hätte was machen wollen, dann wäre ich das gewesen.
Boah, ich wollte gerade sagen, das ist ja, du warst ja ganz nah dran und hast über die Existenz quasi entschieden von einigen Deutschen.
Nee, ich habe sie nur geschoben.
Du warst dran, ja, okay. Aber
war immer eine Plombe dran und dieser Lotto-Mensch, das erste, was der gemacht hat, der kam immer mit so einem Koffer und mit den Bällen. Die Bälle hat er in so einem Lederkoffer gehabt und dann hat er die da reingemacht und so. Und der hat immer als erstes diese Plombe überprüft, ob jemand an dieser Maschine dran war. Also ich weiß nicht, wie man da hätte was manipulieren wollen. Meiner Ansicht nach ist es nicht gegangen. Also geht aber, nicht. Ich habe nur die Maschinen von A nach B gefahren.
Man hätte den Lotto-Menschen.
Der also, Lotto-Mensch hätte was machen können, aber der kommt ja offiziell von dieser Firma. Also der ist das schwache Bindeglied quasi. Hättest du den bestechen müssen.
Wobei, dann wäre natürlich die ganze Firma im Eimer, ne? Lotto, dann ist, also dann ist ja
richtig.
Hat er es, vielleicht ich,
meines
was
Wissens
gewonnen.
Nach kamen auch zwei Leute von Lotto. Also eine Person, die an der Maschine war und eine andere Person, die nur diesen Menschen beaufsichtigt hat. Also dass da auch auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Wie dem auch sei. Zurück zur Geschichte. Diese Lottoziehung war im Main Tower in Frankfurt und den Main Tower kennt eigentlich jeder. Ich war damals will nicht lügen, es war Beginnstudium, also lass mich mal 2021 gewesen sein, also direkt nach dem Zivildienst habe ich dann angefangen zu studieren und das war, wie gesagt, mein erster ja, festerer Job. Vorher habe ich ja frei gearbeitet als quasi Zeitungsjournalist und ich war als Wiesbadener nicht häufig in Frankfurt. Ich kannte den Main Tower nicht, muss ich sagen. Also ich wusste nicht genau, welches Gebäude das ist. Und weil ich das wusste, dass ich nicht weiß, welches der Main Tower ist, bin ich am Abend vorher zum Main Tower gefahren und habe mir den Weg angeguckt. Also ich wollte genau wissen, wie ist der Weg, wo kann ich da parken, weil ich schon gehört habe, in Frankfurt kann man nicht so gut parken. Und habe das wirklich einmal abgefahren, damit ich am nächsten Morgen, es sollte samstags, war das samstags oder sonntags? Ich weiß, ich habe immer samstags und sonntags gearbeitet. Ich glaube, Lottoziehung ist samstags, ne? Also habe ich samstags gearbeitet. Ich musste um 9 Uhr da sein. Wir sind blöderweise am Freitagabend noch weggegangen, bis um 4. Ich hatte nicht sehr viel Schlaf, aber zumindest war ich ja vorher schon mal bei Main Tower gewesen. Setze mich ins Auto, fahre dahin, parke, alles easy. Ich war so stolz auf mich, dass ich einmal diesen Weg vorher durchgegangen bin. Steig aus, geh dahin und klingel unten. Und sag so, hallo, ich bin's, ich arbeite für den Hessischen Rundfunk, ich möchte jetzt zur Lottoziehung, ich muss die Ziehung quasi vorbereiten. Da kam so ein bisschen ein Typ mir entgegen, macht mir unten die Tür auf und so, hä? Hessischer Rundfunk, die sind doch gar nicht hier. Und ich so, wie? Doch, natürlich. Nee, hier ist seit 10 Jahren ist hier nichts mehr. Das ist leer, das Gebäude. Ich so, was? Wie, der Main Tower ist leer? Und er guckt mich so an, fängt voll an zu lachen und meint, du bist hier nicht beim Main Tower, du bist hier beim Fernsehturm in Frankfurt. Und ich so, wie Fernsehturm? Ja, das ist der Fernsehturm, wo du davor stehst, nicht der Main Tower.
Was?
Und ich habe halt einfach diese Türme verwechselt, weil ich nicht genau wusste, was der Main Tower ist. Dann hat er mir versucht zu erklären, wo der Main Tower ist und meinte, fahr halt in die Stadt. Ich wusste ja immer noch nicht, was der Main Tower ist. Dann bin ich also in die Stadt gefahren. Ich hatte damals noch kein internetfähiges Handy. Bin in die Stadt gefahren und stand halt vor dem Messeturm und hab am Messeturm den Messeturm rein, hab da genau das Gleiche nochmal erlebt und war dann an einem Punkt, wo ich wirklich dachte so, Alter, ich bin jetzt 1,5 Stunden zu spät, das kannst du nicht mehr bringen, du kannst da nicht hingehen, ne? Ja. Also was machst du denn? Du kannst doch nicht an deinem ersten Tag 1,5 Stunden zu spät kommen und dann sagen, ich war am falschen Turm. Zweimal.
Oh Gott, ist das unangenehm.
Das war richtig krass und dann war ich letzten Endes beim Main Tower. Turns out, der Main Tower ist mitten in der Stadt, da kann man echt beschissen parken. Oh mein Gott. Ja. Das heißt, ich bin da wirklich noch 15, 20 Minuten im Kreis gefahren, bis ich endlich einen Parkplatz gefunden habe, irgendwo im Anwohnerparkausweis, wo ich dann am Abend noch eine Strafzettel bekommen habe. Und bin dann da rein und war damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es offen für Besucher. Da waren dann Besuchergruppen, die da auch hoch wollten und ich musste mich dann da am Empfang melden, weil es war wirklich ganz unangenehm und ich kam hoch in dieses Studio und da war dann halt dieser Schreiner, weißt du, so ein richtiger kerniger Handwerker.
Ja.
Und ich sagte ihm, ja, hier bin ich, heute ist mein erster Tag und er guckt so auf die Uhr, ja, du bist viel zu spät. Und ich so, ja, ich weiß, ich war beim falschen Turm. Und er guckt mich an, aber nicht auf lustig, sondern war wirklich so, ne, okay, wow. Diese Geschichte darfst du niemandem bei uns im Team erzählen, weil sonst wirst du nur ausgezählt, du wirst keinen Fuß auf den Boden stellen. Und der war halt Gott sei Dank so cool und hat gesagt, das ist dein erster Tag, du bist jung. Wir kehren das jetzt mal so unter den Teppich und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Er hat den ganzen Tag über nicht viel mit mir geredet, hat mich so eingearbeitet, so aufs Nötigste. Er war richtig pissed, das hast du gemerkt. Aber er war so cool, dass er das wirklich so ein bisschen übersehen konnte. Und am Ende wurde der so, ja, meine Vertrauensperson sogar dort bei der Schreinerei. Und war mir bis heute unangenehm, also ist mir immer noch unangenehm und ich glaube, ich habe diese Geschichte auch noch nie erzählt, weil es so schlimm ist.
Ich habe die definitiv noch nicht gehört und wir haben schon ein paar Geschichten miteinander geteilt, also, aber wir haben auch über dein erstes Praktikum und sowas gesprochen mit der Schreinerei, aber das ist wirklich, ich verstehe wirklich, dass du es nicht erzählt hast, weil das hardcore unangenehm ist.
Ja.
Also erster Tag irgendwo ist ja sowieso krass, da kickt die Aufregung völlig rein. Und dann so zu spät kommen ist das Nächste und auch noch dieses Peinliche, an einem falschen Turm zu stehen. Ich, also Ich lach dich kein bisschen aus, weil das hätte mir genauso passieren können, safe. Und diese Aufregung dann nicht zu wissen, wohin. Und ja, Frankfurt Skyline, die ganzen Türme und sowas, das ist schon nicht so einfach. Also wenn du da nicht ständig unterwegs bist, dann überfordert einen das total. Gibt's ja so in der Form in keiner anderen Stadt in Deutschland. Aber krass korrekt dann auch von dem Dude, dass er dir sozusagen geholfen hat, nicht damit aufzufliegen oder gedisst zu werden.
Nick, ich habe einen Serientipp für dich, fast nur geguckt, um dich endlich mal zu überzeugen und dazu zu bringen, dass du mal eine Serie guckst. Wie viele Serien hast du jetzt geguckt von denen, die ich dir empfohlen habe?
Also ich gucke gerade eine Serie.
Welche?
Seven vs. Wild.
Geh fort, die habe ich dir nicht empfohlen.
Ich habe nicht so viel Zeit jetzt gerade Serien von dir zu gucken. Ich muss gucken, ob die in der Wildnis von Neuseeland überleben und als Team zusammenbleiben oder sich trennen.
Du bist wirklich, also du guckst immer nur das Gleiche. Du bist nicht offen für Neues.
Ich glaube, das ist ein Teil meines Charakters, ja, dass ich nicht so offen bin. Also ich brauche einen Schubs für neue Sachen. Das ist nicht so in mir drin. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil eigentlich habe ich mich immer für neugierig gehalten, aber ich mache schon viel ähnliche Sachen.
Mensch, Wobei, Laurent, wirklich.
Die aktuelle Staffel Seven vs. Wild ist auch wirklich stark. Wirklich.
Jetzt hör mir auf mit deinem Seven vs. Wild. Da komme ich überhaupt nicht rein. Willst das du einen Serientipp Seven vs. Wild machen oder soll ich meinen Serientipp machen?
Du machst deinen Serientipp.
Du kannst auch deinen Serientipp machen.
Ich hab's ja gerade schon gesagt, warum das gut ist. Das hat schon genug Aufmerksamkeit. Also ich glaube, man muss es sogar fast keinem mehr erzählen. Aber unter uns, neu an der Staffel ist, dass die als Team ausgesetzt wurden, also 7 Leute. Und das ist für dich spannender, weil halt so richtig Gruppendynamiken entstehen. Also wer tut sich als Boss hervor? Wer ist Mitläufer?
Wer spürt nicht ab?
Ja, genau. Wer macht nicht mit? Wer macht sein eigenes Ding? Und das ist
hasse ich, wenn Leute die Spülmaschine nicht einräumen.
Ja, ganz genau.
Ich lieb's ja, dass mittlerweile wirklich einige Leute schreiben, dass sie, es hat letztens, ich weiß nicht mehr, was der Name war, ich glaube Sandra, habe ich gerade im Kopf, hatte nachgefragt, ob man denn meine Serientipps auch noch irgendwo nachlesen kann und ob wir das als Story-Highlight auf Instagram noch verlinken können. Und ich habe mich da sehr gewertschätzt gefühlt.
Ja, das finde ich auch mega geil und also jede Form von Feedback freut uns, aber solche konstruktiven Vorschläge sind die besten, weil manchmal kommt man nicht selber drauf und wir müssen wirklich irgendwas machen, um unseren Content irgendwie noch besser zu strukturieren. Also wir machen ja ganz viele Reels und Stories, aber vieles davon findet man nach 3 Monaten nicht mehr auf und deswegen müssen wir uns was überlegen, dass wir diese Sachen, die halt auch irgendwie, die wir für wertvoll halten oder ihr cool findet, genauso auch wie mit den Eltern Tipps und so, da gibt es einige Sachen, die vielen von euch schon weitergeholfen haben, das ein bisschen zugänglicher zu machen.
Manches muss aber auch einfach nur im Podcast bleiben. Ich bin ja auch bei manchem einfach froh, wenn es nicht eine 15-fache Zweit- und Drittverwertung gibt. Muss ich auch sagen, manchmal entspannt es mich zu wissen, wir labern etwas nur für den Podcast und das bleibt dann hier im Podcast. Wie dem auch sei, mein Serientipp ist Mr. McMahon. Ich weiß, du magst Dokumentationen und Mr. McMahon ist eine Serie auf Netflix und es geht um den Chef von der WWE, damals WWF, die World Wrestling Federation. Und es ist unfassbar spannend. Ich glaube, ich stelle die Behauptung auf, dass jeder Junge, der so wie wir irgendwann zwischen 80 und 95 geboren ist, damals Catchen geschaut hat, Wrestling. Und das war einfach ein Ding mit Bret Hitman Hart, mit Macho Man Randy Savage und sowas. Und diese Dokumentation geht halt um den Chef, den Mr. McMahon, der irgendwann beim Wrestling sich auch selbst im Fernsehen gespielt hat, als Chef. Und da hat sich so ein Charakter aufgebaut. Also sprich, er heißt auch in echt Vincent McMahon. Im Fernsehen war dann Mr. McMahon, der Chef der WWE. Und der war immer so der so Intrigen dann eingeleitet hat. Und da es ist wirklich eine fantastische Serie, weil die große Frage immer schon war, ist der genauso böse privat, wie er auch im Fernsehen ist, weil er dann gegen seinen Sohn zum Beispiel gewrestelt hat. Früher gab es eine Familienfehde, die sie im Ring ausgetragen haben und sowas. Und es war immer die Frage, wie viel Mr. McMahon steckt in Vince McMahon, und sie interviewen ihn, sie gehen auch auf die ganz großen Wrestling-Skandale ein. Der größte Wrestling-Skandal, den ich kannte und der da auch beleuchtet wird, ist der Tod von Owen Hart, das ist der Bruder von meinem Idol Bret Hitman Hart. Mhm. Der ist ja damals gestorben bei einer Live-Übertragung. Er sollte vom Dach der Halle in den Ringboden schweben quasi. Und die Vorrichtung, in der er eingehangen war, hatte einen technischen Defekt. Und dann ist er aus, keine Ahnung, 15, 20 Metern in den Ring geknallt und in der Live-Sendung gestorben. Und das Krasse damals war, dass Mr. McMahon entschieden hat, wir machen aber dieses Live-Wrestling-Event weiter. Also da ist gerade einer seiner Angestellten gestorben und er hat entschieden, wir machen das weiter. Die Begründung in der Serie ist dann, als der runtergefallen ist, war es dunkel und die Zuschauer in der Halle, da waren halt, keine Ahnung, 50.000 Leute in der Halle, die haben nur mitbekommen, 50.000 ist übertrieben, aber eine große Anzahl an Leuten, die haben nur mitbekommen, wie im Dunkeln er hingefallen ist. Dann haben sie gesehen, dass die Sanitäter kommen, aber dass er noch im Ring gestorben ist, haben sie ja gar nicht mitbekommen. Dann hat er einfach das Event weiterführen lassen. Und alle Kollegen haben natürlich mitbekommen, dass da gerade ein Kollege und vielleicht sogar Freund von ihnen gestorben ist. Und die mussten dann im Ring kämpfen. Weißt du? Also das ist halt absurd. Und die Familie von Bret Hitman Hart hat ihn dann auch verklagt. Und es ging hin und her. Und all das beleuchtet diese Dokumentation. Mittlerweile steht Vincent McMahon noch wegen was anderem im Fokus und wird angeklagt, weil es ganz viele auch Machtmissbrauchsvorwürfe gibt, weil es sexuelle Übergriffe wohl gab. Und im Mittelpunkt steht halt immer er. Teilweise, weil er mitgemacht haben soll, teilweise, weil er es geduldet haben soll. Und all das wird in dieser Dokumentation beleuchtet und es ist wirklich unfassbar spannend. Man ist so als jemand, der wie wir aus dieser Zeit kommt, man wird wieder zurückversetzt in das kindliche 14-jährige Ich, wie man damals so das alles erlebt hat, und gleichzeitig siehst du es halt mit den Augen von heute und schüttelst durchgehend den Kopf und denkst so, wie konnte ich das damals nicht mitbekommen? Oh mein Gott. Ja. Sehr, sehr cool. Gibt's auf Netflix, solltet ihr euch angucken, Mr. McMahon.
Alles klar. Mache ich. Und euch wünschen wir ein wunderbares Wochenende, wenn ihr live hört. Können wir das zum ersten Mal machen, weil die Folge jetzt am Freitag rauskommt, nicht am Donnerstag. Ich hoffe schwer, dass ich gesund bleibe, wobei man weiß es nie, im Herbst. Und ja, geil, dass wir wieder sprechen konnten, Leon. Freue mich sehr auch auf die nächsten Folgen. Wenn ihr noch jemanden kennt, der hier Scheiti sein sollte, der hier mal reinhören sollte, der vielleicht Wrestling-Fan ist oder Florence heißt, wie hieß ich nochmal?
Laurent.
Oder ähnliche Fails im Job hat. Was ich sagen will, ist, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Wir freuen uns über jeden, der Spaß hat beim Hören. Und ja, danken euch für eure Treue, für euren Support. Mach's gut, Leon.
Kussi Bussi.